Na, wir haben eigentlich in dem gesamten Verdauungsprozess Unterschiede. Das heißt, das beginnt schon mit einem Magen, der sich bei Frauen etwas weniger intensiv, etwas weniger stark und langsamer bewegt. Mit der Magensäure, die im Durchschnitt bei Frauen etwas weniger hoch ist, also der Pegel der Magensäure als bei Männern. Der gesamte Darm ist ja eigentlich ein Muskelkanal, der auf Hormoneinflüsse reagiert. Das heißt, Progesteron ist also ein muskelentspannende Substanz. Wenn Progesteron hoch im Körper ist, das ist zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte so, dann ist die Darmmotilität etwas geringer, der Darm bewegt sich ein bisschen langsamer und all das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Arzneimittel aufgenommen werden. Wenn die langsamer im Magen verdaut werden, dann kann natürlich mehr Arzneimittel aufgenommen werden.
Und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und begrüße zu dieser Folge auf meinem Bildschirm Professor Dr. Sabine Oertel-Prigione. Hallo!
Hallo!
Sie sind Ärztin, Hochschullehrerin in den Niederlanden und auch an der Universität in Bielefeld, Forschungsgebiet Gendermedizin. Darum geht's in dieser Folge. Hat unser Geschlecht oder inwieweit hat unser Geschlecht Einfluss auf Krankheitssymptome und auch Therapieerfolge? Ich muss sagen, das Thema Gendermedizin, ich in meinem Alltag vorher, ich würde fast sagen, 0% Berührungspunkte gehabt. Kann ich jetzt als Mann wahrscheinlich eher leichter sagen als Frau. Aber als ich mich jetzt in das Thema eingelesen habe, habe ich mich gefragt, wieso ist dieses Thema Gendermedizin im Alltag nicht viel präsenter? Es ist doch so wichtig und geht um unsere Gesundheit, ne?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, mit wer mehr oder minder betroffen ist. Das will ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Weil wir wissen ja historisch, dass unsere Gesellschaften jetzt nicht so ganz viel mit Gleichberechtigung am Hut hatten. Und das hat sicherlich auch auf Gesundheitsthemen einen Einfluss gehabt und auch auf die Wichtigkeit von manchen. Und tatsächlich geht es ja bei der geschlechtersensiblen Medizin um die Benachteiligung auch zum Teil von Frauen und anderen Geschlechtern. Also alle, die nicht der typische weiße Mann sind. Aber wir müssen auch dazu sagen, Männer sind auch benachteiligt. Also die geschlechtersensible Medizin zeigt unter anderem auch auf, dass bei Erkrankungen, die als typisch in Anführungszeichen weiblich gesehen werden, Männer benachteiligt sind. Also dementsprechend, es geht eigentlich darum, inwiefern geschlechtsspezifische Stereotype dazu führen, dass die Behandlung suboptimal ist. Dass wir letztendlich, dass die Gesundheit nicht so gut ist, wie sie eigentlich sein könnte, weil wir ja uns mit älteren oder veralteten Bildern rumschlagen.
Damit wir jetzt alle auf dem gleichen Wissensstand sind, wie würden Sie kurz und knapp Gendermedizin definieren?
Also wir reden ja von geschlechtersensibler Medizin, ganz einfach, weil ich denke, dass es dem Thema auch gerechter wird, weil wir uns tatsächlich mit biologischem Geschlecht, also mit Sex befassen, wir nehmen das englische Wort meistens, und mit Gender-Aspekten, also sozialen, kulturellen, verhaltenstechnischen Machtverhältnissen und so weiter, mit all den Aspekten, die Gender ausmachen, im Sinne von Gender-Identität, Gender-Rollen, Gender-Verhältnissen. Das heißt, dass die geschlechtersensible Medizin befasst sich mit dem Einfluss von biologischen und sozialen Aspekten auf Gesundheit und Krankheit.
Jetzt frage ich mich oder fragen sich die Zuhörer, was ist jetzt ihre Aufgabe? Also es ist ihr Forschungsgebiet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht ihr Job in dem Zusammenhang aus?
Nun ja, wir haben zum Teil mit älteren Daten zu tun, die wir uns angucken und schauen, inwiefern Geschlecht überhaupt berücksichtigt worden ist. Wir arbeiten mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Klinik zusammen, um herauszufinden, was eigentlich geschlechtersensible Versorgung bedeutet. Wir arbeiten manchmal auch mit Leuten im Labor zusammen. Ich selber arbeite jetzt nicht sehr viel im Labor, mache aber viel Beratung auch, wie man sowas machen kann. Ich habe früher mal im Labor gearbeitet. Und dann gibt es natürlich auch den gesundheitspolitischen Aspekt, würde ich mal sagen. Was muss sich eigentlich in unseren Strukturen, in unseren Universitäten, die Medizinstudierenden ausbilden, in der Praxis, bei den niedergelassenen Ärztekammern und auf gesundheitspolitischer Ebene ändern, dass eben die geschlechtersensible Medizin nicht etwas ist, wie Sie gerade gesagt haben, von dem Sie eigentlich gar nicht viel wissen oder noch gar nichts gehört haben und dann erst zufällig darauf stolpern.
Ja, also definitiv. Also ist ja eine Riesenaufgabe. Also wenn man ungefähr, sage ich mal, platt gesagt noch nichts davon in der Gesellschaft gehört hat, platt gesagt wohl bemerkt, da dann ein Bewusstsein zu schaffen, ist jetzt nicht mal gerade von heute auf morgen so gemacht, ne?
Nö, Also daher, ich habe definitiv noch einiges zu tun, bevor ich in Rente gehe. Wir versuchen herauszufinden, woher kommen die Unterschiede, wo sind diese Unterschiede überhaupt relevant, gibt es überhaupt Unterschiede? Es gibt nicht immer Geschlechterunterschiede. Wie müssen wir das in die Praxis bringen? Wie müssen wir das in die Lehre bringen? Wie müssen wir die Versorgung verändern? Das sind sozusagen unsere Forschungsfragen. Und daran arbeiten wir. Und den anderen Teil, das ist die Lehre. Ich bin an zwei medizinischen Fakultäten beschäftigt und da habe ich natürlich mit Medizinstudierenden zu tun und versuche den Studierenden nahezubringen, was das Thema bedeutet, ja, dass sie das letztendlich hoffentlich in ihre zukünftige Praxis mit aufnehmen. Und dann kommen natürlich auch noch die Weiterbildung und Fortbildung dazu. Viele Fragen kommen auch von entweder MedizinerInnen, aber auch Grundlagenforscherinnen, Forschungsorganisationen, die mich halt auch fragen, bei ihnen ein Seminar zu geben, einen Workshop, damit die Forschenden oder die KlinikerInnen überhaupt mit dem Thema mal in Kontakt kommen und auch wissen, was sich dahinter verbirgt und wie relevant es vielleicht auch für ihre eigene Arbeit ist.
Und was sind so die Reaktionen der Studierenden dann, wenn sie mit dem Thema aufschlagen? Also das ist ja erstmal eine grundlegende Veränderung in der medizinischen Ausbildung, ne?
Oh, ich würde sagen, die Studierenden sind eigentlich sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber. Wir sehen das ja auch an vielen medizinischen Fakultäten. Also in Bielefeld ist es jetzt so, dass das Thema relativ gut verankert ist und wir immer noch daran arbeiten, um es mehr und mehr zu verankern, während wir das Curriculum entwickeln. Das ist ja noch ein relativ neues Curriculum, was wir auch gerade noch ausgestalten. Aber wir sehen das an vielen medizinischen Fakultäten, an denen das Thema geschlechtersensible Medizin überhaupt nicht auftritt, dass die Studierenden es tatsächlich auch anfordern und zum Teil auch selber ja, Vorlesungsreihen organisieren oder Veranstaltungen, in denen sie selber auch Lehrende einladen oder Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich arbeiten, weil es eben in der Pflichtlehre und selbst zum größten Teil in den Wahlfächern nicht auftaucht. Also dementsprechend würde ich mal sagen, das ist eigentlich prinzipiell eine relativ positive Reaktion. Es gibt immer Einzelne, die vielleicht das Thema jetzt nicht relevant finden. Ich meine, das ist absolut normal und gerechtfertigt. Aber insgesamt würde ich mal sagen, sehr viel Interesse und auch sehr viel Nachfrage.
Aber wenn Sie das jetzt so erzählen, würde ich ja sagen, dass sich die Ausbildung zur Medizinerin, zum Mediziner dadurch ja erstmal, ja, wie würde ich sagen, grundlegend, aber schon sehr prägnant verändert, oder?
Absolut, absolut. Und das bedeutet auch ganz konkret, dass wir eigentlich auf verschiedenen Ebenen arbeiten müssen. Es ist kein einfacher Prozess. Ich meine, jede Person, die sich mit Medizincurricula auskennt, weiß, dass der Entwicklungsprozess von diesen Curricula nicht einfach ist, dass es natürlich auch eine Konkurrenz gibt zwischen was kommt da rein und was nicht. Es gibt so viel Wissen in der Medizin. Es verändert sich ständig, es kommt ständig neues Wissen dazu. Das bedeutet auch, die Zeit in den Curricula, in der medizinischen Lehre ist natürlich begrenzt. Da muss man auch gucken, was wird gelehrt, welche Themen sollen kommen und welche sind vielleicht auch Nebensache. Das ist vielleicht ein besonderes Interesse des Professors oder der Professorin, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt allen beibringen, weil es eine seltene Erkrankung ist vielleicht. Und aus dieser Perspektive heraus ist die Frage natürlich auch, wie lernen wir sowas überhaupt? Und was wir versuchen, ist, ich würde mal sagen, so eine Art Sandwich-Modell. Also, dass wir einerseits aus unserer Arbeitsgruppe heraus eigene Veranstaltungen geben, also Vorlesungen und Seminare, die spezifisch auf geschlechtersensible Aspekte ausgerichtet sind, sei es in der Kommunikation, sei es in der Versorgung, in der Pharmakotherapie und so weiter. Und dann arbeiten wir mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die innerhalb ihrer Fächer Vorlesungen, Seminare, andere Veranstaltungen geben und versuchen, die auch zu aktivieren, um sozusagen das Thema mit aufzugreifen. Weil ich denke, letztendlich ist der Weg der Implementierung auch ein Weg, in dem das Thema normalisiert wird. Das heißt, wenn der Gastroenterologe oder die Dermatologin kommen und über ihr Fach berichten und da Kasuistiken, also Fallbeispiele vorstellen, dass es dann automatisch auch mitbedacht wird, dass hier Geschlechteraspekte vielleicht eine Rolle spielen können oder welche Fälle überhaupt den Studierenden präsentiert werden. Sind es stereotypische Fälle? Wird darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht Unterschiede geben könnte und so weiter. Das heißt, letztendlich, was wir uns wünschen, ist natürlich, dass neben den spezifischen Veranstaltungen, die ich oder meine Kolleginnen selber machen, in der in Anführungszeichen normalen Pflichtlehre, die jetzt meistens nicht unbedingt geschlechtersensibel ist, das Thema eben auch aufgegriffen wird.
Aber es ist jetzt nicht so, dass die Ausbildung jetzt, sage ich mal, doppelt so lange braucht, weil wir uns einmal nur um die Männer kümmern und einmal nur um die Frauen. Also was jetzt Gesundheitsaspekte, also Symptome, Krankheitsbilder und etc. angeht.
Genau, definitiv nicht abgesehen davon, dass wir uns ja vor allem auch, ja, ich würde mal sagen, in der jüngeren Generation, aber definitiv nicht nur, was machen wir dann mit all denen, die nicht Männer und Frauen sind, aber das ist
Ja,
nochmal eine
stimmt.
zweite
Ja, haben Sie
Frage,
vollkommen recht.
Dirk,
Ja.
das lassen wir vielleicht auch nochmal im Rahmen stehen, weil das ist ja noch ein zusätzlicher Aspekt, den wir auch bedenken müssen. Nee, eigentlich nicht, weil ich kann ja in derselben Vorlesung, wenn ich jetzt was zu ganz typisch Herzinfarkt-Symptomen erzähle, kann ich ja ganz klar sagen, ja, das ist eher typisch bei einem männlichen Patienten und das sind andere Symptome, die historisch als atypisch beschrieben worden sind, die viel häufiger bei weiblichen Patientinnen berichtet wurden. Und dann kann ich daraus, kann ich natürlich auch sagen, das ist eigentlich die gesamte Liste der Symptome, die es gibt. Und die müssen die Studierenden dann eigentlich wissen und eben nicht nur einen Teil davon und den anderen Teil nicht, weil wir uns nicht damit befasst haben, dass es auch relevant sein kann. Also letztendlich kann ich eigentlich bei jeglicher Erkrankung, aber auch bei ärztlichen Fähigkeiten, wie eben Kommunikation, wie spreche ich mit einem Patienten oder einer Patientin, die zu mir in die Praxis kommt und Beschwerden hat. Wie spreche ich die Person überhaupt an? Lauter solche Sachen. Das kann ich ja geschlechtersensibel machen. Da muss ich ja nicht alles doppelt und dreifach machen.
Ja, das stimmt. Das Buch zu einem Krankheitsbild muss dann nochmal dicker werden, weil die Symptome ja nochmal viel unterschiedlich sein können, ne?
Das definitiv oder vor allem, manchmal ist es ja so, die Symptome werden ja auch beschrieben, aber werden so irgendwie als Nebensache oder atypisch beschrieben. Und manchmal geht es einfach darum zu sagen, naja, die sind vielleicht für bestimmte Leute atypisch, aber für eine andere Gruppe sind die überhaupt nicht atypisch. Das heißt, es geht auch so ein bisschen um die Beurteilung. Und wenn es zum Beispiel um Arzneimittelnebenwirkungen geht, ist es ja häufig auch so, wir wissen, dass es Nebenwirkungen geht, aber die Verteilung ist dann halt vielleicht nicht genau beschrieben. Das heißt, dieselbe Tabelle, die ich habe, die könnte ich dann vielleicht aufteilen nach männlichen und weiblichen Probanden und eventuell auch noch nicht-binären Probanden davon ausgehen, dass die überhaupt mit eingeschlossen worden sind. Also wie gesagt, dementsprechend, ich könnte dieselbe Tabelle, die ich habe, einfach ein kleines bisschen breiter machen.
Ja, aber man muss es neu machen, also erweitern, ne?
Man muss es neu machen und das Tragische daran ist ja, dass häufig die Daten sogar da sind, aber nicht aufgeteilt werden. Weil es ist ja bei den meisten klinischen Studien so, dass wir wissen, wen wir eingeschlossen haben. Es ist ja nicht, dass das, oh, Subjekt 0, sondern ich weiß ja meistens, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Und dementsprechend habe ich die Daten ja meistens auch. Die werden nur nicht immer geschlechtsgetrennt untersucht und werden auch nicht geschlechtsgetrennt aufgeführt.
Gehen wir intensiver in die Praxis rein. Sie haben es gerade schon angesprochen, Krankheitssymptome. Können Sie Krankheiten nennen, bei denen Anzeichen, Beschwerden, Symptome sich halt unterscheiden, damit es ein bisschen griffiger wird noch?
Genau, also wir haben es eigentlich bei vielen Erkrankungen. Jetzt mal ganz banal fangen wir zum Beispiel mal an mit Asthma. Wenn wir an Asthma denken und so einen asthmatischen Anfall, dann denken wir so an dieses typische Giemen, ne? Dann kann man erst nicht richtig atmen und dann das hier. Das ist das, was wir uns unter Asthma vorstellen. Ja, das ist bei Jungen und jungen Männern sehr typisch. Mädchen haben das ganz häufig nicht. Die haben vielleicht nachts nur irgendwie einen trockenen Husten, werden häufig dann auch etwas später vielleicht diagnostiziert und haben dieses typische Giemen dann gar nicht. Wenn es um den Morbus Parkinson zum Beispiel geht, das sehen wir auch Unterschiede, diese Steifigkeit zum Beispiel, sich nicht fortbewegen zu können. Also was ja sehr typisch ist dafür, dass die Patienten laufen und plötzlich festfrieren, das heißt auch Freezing in Anführungszeichen, also festfrieren. Das ist sehr typisch bei Männern, während der Tremor, also das Zittern in den Händen, typischer bei Frauen ist. Bei anderen Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel der Lupus erythematodes, das ist eine Autoimmunerkrankung, die ist viel häufiger bei Frauen, aber da ist es auch so, dass die typischen Symptome, die wir suchen, bei Frauen typischer sind. Weil zum Beispiel Frauen mit Lupus haben ganz häufig so ein Schmetterlingserythem, das ist so eine rote Verfärbung von den Wangen. Oder sie haben ein Raynaud-Syndrom, das ist eine Verfärbung der Fingerkuppen. Je nachdem, wenn man zum Beispiel von kalter in warme Luft kommt, dann verfärben sich die Finger von, sagen wir normal, rosa nach blau. Also dementsprechend, diese Verfärbungen zum Beispiel, die sind sehr typisch. Das weisen Männer mit Lupus meistens nicht auf. Die haben weder Raynaud-Syndrom noch dieses typische Schmetterlingserythem. Die haben ganz häufig, bis sie dann endlich diagnostiziert werden, eigentlich nur Beschwerden an den inneren Organen. Die haben dann manchmal schon Nierenschwäche oder Niereninsuffizienz in dem Moment, wo sie diagnostiziert werden. Das heißt, es hat hier auch wiederum mit den Diagnosekriterien zu tun. Das heißt, ja, mehr Frauen sind davon betroffen, aber vielleicht gibt es auch Männer, bei denen die Diagnose viel zu spät oder gar nicht gestellt wird, weil sie eben diese typischen Symptome nicht haben.
Ich frage mich ja, wer hat das denn mal rausgefunden, dass wir jetzt überhaupt Gendermedizin haben? Also, ne? Also das muss ja irgendwann den Startschuss gegeben haben, von wegen, Leute, guckt noch mal ein bisschen genauer hin, wir müssen das ein bisschen differenzieren, ne?
Ja, das hat ja auch eigentlich, darum wird ja auch immer über den Herzinfarkt gesprochen, weil das war eigentlich auch so ein bisschen der, ich will mal sagen, der anfängliche Schockmoment, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also in den 90er Jahren wurden große Studien in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Da wurde geguckt nach Sterblichkeit nach Herzinfarkt. Und da stellte sich heraus, dass Frauen, von denen man erst dachte, dass sie ja eigentlich bis ungefähr 10 Jahre nach der Menopause gar keinen Herzinfarkt haben sollten, weil sie ja durch Hormone geschützt sind, das war zumindest die Überlegung, da ist auch was Wahres dran, aber eben halt nicht alles 100%, dass diese Frauen zum Teil auch in jungen Jahren, also unter 60 und unter 50, Herzinfarkte haben können. Das war nicht eine große Gruppe, aber es war immerhin möglich. Und da wir das eben gar nicht vermutet haben, dass sie einen Herzinfarkt haben konnten, wurden die Diagnosen viel zu spät gestellt, weil die Frauen einerseits selber nicht dachten, ich könnte einen Herzinfarkt haben. Also was ich gerade habe, selbst mit den typischen Schmerzen, aber die sind bei jüngeren Frauen gerade oft nicht so vorhanden. Die haben gar nicht gedacht, dass sie einen Herzinfarkt haben konnten und ihre Ärztinnen und Ärzte haben das auch erstmal nicht vermutet. Das heißt, es kam dazu, dass gerade eben diese jüngeren Frauen zum Teil verstorben sind aufgrund einer Verspätung. Die sind dann einfach zu spät ins Krankenhaus gekommen, dann konnte man nicht mehr wahnsinnig viel machen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns überhaupt erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, mit der Tatsache, dass es unterschiedliche Symptome geben kann, weil das Thema Herzinfarkt auch in unserer aller Wahrnehmung vorhanden ist. Das ist eine Erkrankung, die nicht so selten ist. Jeder von uns kennt zumindest, würde ich mal sagen, eine Person im weiteren Bekanntenkreis, die einen Herzinfarkt gehabt. Also das ist nicht etwas, was irgendwo so total fremd ist. Wenn ich jetzt vorhin von Lupus erythematodes gesprochen habe, kann es gut sein, dass Sie keine Person kennen, die das hat oder es nicht wissen.
Ja.
Herzinfarkt ist so bildlich in unserem Verständnis vorhanden, dass eigentlich jeder sich da was drunter vorstellen kann und viele Leute kennen auch Personen, die einen Herzinfarkt hatten. Und dadurch wurde das natürlich plötzlich etwas, ja, was auch näher dran war, wo man sich was drunter vorstellen konnte und was dementsprechend auch Personen betreffen konnte, die uns näher waren. Und das hat erstmal dazu geführt, dass man sich überhaupt begonnen hat, mit unterschiedlicher Symptomatik auseinanderzusetzen. Und erst danach hat man dann eben bei verschiedenen Erkrankungen geguckt, ja, Moment mal, wenn das beim Herzinfarkt so sein kann, könnte das nicht auch bei anderen Erkrankungen sein? Wie gesagt, ich habe gerade ein paar aufgezählt.
Haben Sie noch ein Beispiel, wo man sagt, boah, das hat mir wirklich so ungefähr die Augen geöffnet, ein Krankheitsbeispiel, wo man sagt, okay, das ist bei Frauen und bei Männern unterschiedlich? Haben Sie noch eins?
Ich hatte ja vorhin ja mal was von Parkinson erzählt und das war echt so eine sehr interessante Erfahrung, wie ich noch in der Klinik gearbeitet hatte. Wir hatten eine Frau, die ist, ich weiß gar nicht mehr, die ist, glaube ich, wegen irgendeiner Magen-Darm-Geschichte ist die damals zu uns gekommen. Ich glaube, es war ein suspektes Karzinom. Wegen irgendwas anderem ist die zu uns gekommen. Und die lag in ihrem Bett, hat auf verschiedene Untersuchungen gewartet und ist nach einiger Zeit, kam sie uns immer, ja, so traurig vor und bewegte sich weniger. Und dann ging man erstmal davon aus, dass sie Depressivität hatte. Und eines Tages kam der Neurologe rein, der wegen einem anderen Patienten da war und eine seiner bekannten Patientinnen besuchen wollte, die zufälligerweise im selben Zimmer mit dieser Frau lag. Der guckte sie an und sagte, die Frau hat Parkinson. Das war sein Fachgebiet, dementsprechend hat er offensichtlich drauf geguckt. Der guckte sie an und sagte, die hat Parkinson. Woraufhin die Oberärztin sagte, nee, 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 die hat eine Depression. Und er guckte sie nur ganz entgeistert an und sagte, nee, nee, die Frau hat keine Depression. Die Frau hat Parkinson. Lass die mal testen, weil das ist der Grund, warum die so wenig sich bewegt. Die Frau wurde daraufhin auf eine Parkinson-Therapie eingestellt, hat damit bereits im Krankenhaus begonnen. Und man hat auch innerhalb von 2 Wochen schon die Verbesserung gesehen dessen, was sie da eigentlich hatte. Das heißt, es war keine Depression, es war tatsächlich ein Morbus Parkinson.
Ja, genau solche Beispiele meine ich. Also sowas zeigt einfach nochmal oder verdeutlicht einfach nochmal viel besser, wie wichtig Ihr Themenbereich ist und wie wichtig es ist, sich mit geschlechterspezifischer Medizin auseinanderzusetzen. Ja, wo wir die Unterschiede in Bezug auf Symptomatik, Krankheitsverlauf ja zuletzt alle irgendwie wahrgenommen haben, beziehungsweise wo wir alle gemeinsam darüber diskutiert haben, war ja zuletzt auch Covid-19, ne?
Genau, also bei Covid, das war ja so ein bisschen das Frustrierende, dass wir uns am Anfang, Ja, also auf der einen, sagen wir so, wie soll ich das nochmal zusammenfassen? Auf der einen Seite haben wir relativ früh Daten gehabt, dass Männer in den großen Gruppen, die untersucht wurden, das waren vor allem im Krankenhaus, häufiger verstorben sind als Frauen. Also sagen wir so, es hat von Anfang an so ein gewisses Bewusstsein dafür gegeben. Das wurde auch in den Medien immer wieder präsent gemacht. Also dieses Bewusstsein, dass Männer tendenziell etwas höhere Sterblichkeit erleben als Frauen, gab es von Anfang an. Das hat allerdings nicht unbedingt dazu geführt, dass die Forschung dann automatisch auch geschlechtersensibel geworden ist. Und das war eigentlich das, was wir so ein bisschen frustrierend fanden, weil ich hatte mir dann letztes Jahr zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Dänemark die klinischen Studien mal angeguckt, in denen ja, Interventionen jeglicher Form, sei es pharmakologische, also Medikamente für Covid, aber auch andere Interventionen untersucht worden. Die hatten wir uns angeguckt und wir haben geschaut, wie häufig wurde angegeben bei der Registrierung, weil wenn man eine klinische Studie durchführt, muss man die zuerst registrieren. Man muss sagen, was man machen will. Man kann nicht einfach auf die Leute los, sondern man muss ein Protokoll schreiben und das registrieren. Wie häufig wurde in diesen Protokollen angegeben, dass Geschlecht als Analysekriterium berücksichtigt werden sollte? Und das ist das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe mit den größeren Tabellen. Eigentlich haben wir die Daten, aber wir müssen natürlich die Analysen durchführen und wir müssen diese Analysen dann auch sichtbar machen und publizieren. Und was tragisch an der Geschichte war, dass von den registrierten Studien, das waren über 4000, nur ungefähr 5%, das heißt eine alle 20 Studien, angegeben hatte in dem Protokoll, Geschlecht als Analysekriterium mitnehmen zu wollen. So, dann haben wir natürlich einige Reaktionen darauf gekriegt. Viele Leute fanden das ganz schrecklich. Einige haben versucht, es zu relativieren. Zum Teil auch Gesundheitsminister, also die sind auch darauf angesprochen worden, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Und dann haben wir als Reaktion darauf kam ja, aber das sind ja die Studien, die registriert sind, danach wird ja alles gut. So, um das sehr, sehr simpel zu sagen. Da ist ein bisschen was Wahres dran, aber eben nur ein bisschen. Wir haben uns nämlich auch die Studien angeguckt, die dann publiziert worden sind, nach einem Jahr. Und es ist definitiv so, dass nicht alle Studien, die registriert werden, auch bis zu Ende durchgeführt werden. Das stimmt absolut. Aber selbst von den Studien, die publiziert worden sind, und ich würde mal sagen, das waren noch diejenigen, die am besten entwickelt waren, wo man bei der Statistik am besten aufgepasst hat und so weiter, hatte nur eine alle 5 Studien, also knapp 20%, das waren 18%, hatten tatsächlich geschlechtssensible Analysen aufgewiesen. Das sind immer noch 80%, die keinerlei geschlechterspezifischen aufgewiesen haben. Na, es hat sich verbessert, aber wie gesagt, eben halt nur ein bisschen. Und das, obwohl wir im Rahmen von Covid-19 ja doch ziemlich viel Aufmerksamkeit aufgrund dieser Übersterblichkeit von Männern von Anfang an gehabt haben. Also das beeinflusst nicht automatisch, wie die Forschung gemacht wird.
Also das Bewusstsein ist in dem Sinne nicht so vorhanden, wie man sich das wünscht,
Genau,
ne?
das war genau auch unser Punkt. Wenn das Bewusstsein nicht vorher schon da ist, dann ist gerade in so einem Moment des akuten Problems, weil wir hatten ja plötzlich eine Erkrankung, die wir nicht kannten. Jeder und jede hat versucht, so schnell wie möglich Lösungen dafür zu finden. Es ist wahnsinnig viel aktiviert worden. Aber in diesem Moment, ich will nicht sagen Panik, aber in dem Moment wirklich des akuten Bedarfes, wenn nicht das Bewusstsein für das Thema da ist und wenn es vor allem auch nicht in den Strukturen verankert ist, dass es einfach Pflicht ist, das immer mitzunehmen und auch zu publizieren, das ist nochmal der zweite Schritt, dass es dann vielleicht nicht passiert, weil es nicht die Priorität hat, wie Sie am Anfang gesagt haben. Ja, warum wussten wir denn nichts davon? Warum wird es denn nicht automatisch gemacht? Ja, weil es vielleicht auch nicht immer die höchste Priorität hat.
Ich frage mich ja, was macht das vor allen Dingen dann mit der Patientin oder dem Patienten, wenn Sie auch das Thema Herzinfarkt vorhin angesprochen haben, wenn man irgendwie Beschwerden hat und sich nicht irgendwie auch beim Arzt ernst genommen fühlt, ist dann ja vielleicht auch ein Thema, oder? Man hat was und der sagt, nee, ist nicht, sag, in meinem Buch steht das nicht.
Ich denke, dieses Ernst genommen werden, das ist ja ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch bei uns in der Kommunikationslehre ein ganz wichtiges Thema. Es gibt Daten, die relativ gut belegen, dass der weiße Mann eigentlich, jetzt mal in Anführungszeichen, ernster genommen wird als jegliche Frau. Da gibt es dann nochmal eine Abstufung zwischen weißen Frauen und People of Color. Und auch wenn man zum Beispiel nicht männlich oder weiblich sich identifiziert, also andere Geschlechter, werden alle mehr diskriminiert und weniger ernst genommen. Da gibt es auch Daten dazu. Wir versuchen natürlich in den Kommunikationskursen mit unseren Studierenden darauf aufmerksam zu machen, dass sie das von früh auf auch lernen und sich auch ihrer eigenen, ja, Stereotype bewusst werden, weil es ist ja nicht unbedingt böser Wille, den man den Leuten entgegenbringt. Das sind einfach Stereotypen, die wir alle haben, ob wir die wollen oder nicht, mit denen wir aufwachsen, die uns gesellschaftlich mitgegeben werden, die uns also aus unserem Elternhaus mitgegeben werden, die die Politik uns zum Teil vorlebt und so weiter und so fort. All diese Sachen haben wir ja. Und der Punkt ist halt, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mir A, dessen bewusst sein und wie kann ich das vor allem dann in mein ärztliches Handeln, in meinen professionellen Habitus mitnehmen, dass ich das eben nicht verfestige, dass ich da eben mir bewusst bin, ah, Moment, was ich hier gerade mache, ist eine stereotypische Kommunikation. Da sollte ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, mit was hier gerade passiert. Ich meine, das kann man lernen, das sind keine Zauberfähigkeiten. Aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen.
Und man weiß mittlerweile wahrscheinlich ja auch, welche Krankheiten vorwiegend Männer und welche Krankheiten vorwiegend Frauen bekommen aufgrund ihrer biologischen Unterschiede, ne?
Ja, das ist eigentlich auch das, was ganz gut belegt ist. Also ich würde mal sagen, die epidemiologischen Studien weisen ja da schon seit Jahren auch Daten auf. Also das, was die Verteilung von Erkrankungen angeht, zumindest binär, ist eigentlich ganz gut dokumentiert. Was auf der einen Seite sehr gut ist und auf der anderen Seite aber eben manchmal auch ein bisschen das Problem ist, weil man halt aufgrund dieser Verteilung eher das eine oder das andere vermutet. Und das ist halt so ein bisschen das, was wir auch versuchen mitzugeben. Es ist in der Medizin wichtig, in bestimmten Situationen sehr schnell Entscheidungen fällen zu können. Ich habe jemanden vor mir liegen und muss, die Person atmet vielleicht gerade nicht mehr, da muss ich ganz schnell irgendwas machen, um der Person zu helfen. Das heißt, es gibt Momente, in denen müssen wir ganz schnell und ganz rapide schwarz-weiße Entscheidungen fällen. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig, das zu lernen. Aber das sind ja glücklicherweise nicht alle Interaktionen mit dem Gesundheitswesen. Also ganz, ganz viele unserer Interaktionen mit Ärztinnen und Ärzten sind ja in einem chronischen Kontext, dass wir entweder chronische Erkrankungen haben oder wir haben irgendwelche Erkrankungen, die einfach nicht lebensbedrohlich sind. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eben diesen Prozess des Umdenkens ein bisschen mitnehmen müssen. A, im ersten Moment, wenn jemand zu mir kommt, werde ich erstmal an die Erkrankung denken, die am wahrscheinlichsten ist. Wenn eine Frau zu mir kommt und mir sagt, ich habe Blut im Urin gesehen, dann denke ich erstmal, dass es eine Infektion ist. Ich werde nicht gleich denken, na, die Frau wird einen Tumor haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass es eine Blaseninfektion ist. Wenn aber nach dem zweiten Mal, nach der zweiten Antibiose immer noch Blut im Urin ist, dann sollte ich vielleicht von meinem Typ A denken, auf Typ B denken mal übertreten und mir denken, naja, vielleicht ist es ja doch nicht das, was jetzt am wahrscheinlichsten ist, sondern ich muss mal einen Schritt weitergehen. Und das Beispiel nenne ich auch, weil wir eben ziemlich gute Daten haben, die zeigen, dass Frauen notorisch zu spät, dass Blasenkrebs bei Frauen notorisch zu spät diagnostiziert wird, weil man eben vermutet, dass es andere Erkrankungen gibt. Und wie gesagt, dementsprechend, es ist wichtig, die epidemiologischen Daten zu haben. Die sind auch wichtig, um unsere diagnostischen Entscheidungen zu fällen. Aber es gibt eben Momente, in denen wir ganz klar sagen müssen, okay, wenn die allererste und wahrscheinlichste Entscheidung jetzt doch nicht zu stimmen scheint, dann muss ich mal überlegen, was vielleicht weniger typisch ist und mir das eben auch angucken.
Ist natürlich, also setzt natürlich unglaublich viel Bereitschaft und Offenheit für dieses Thema voraus. Also A, die schon praktizierende Ärztinnen und Ärzte dafür zu sensibilisieren. Und wenn ich mir überlege, wenn sie das ja jetzt in einer Hochschule lehren, das dauert ja noch, bis wir die in der Praxis sehen, die Leute. Also bis dann eine hundertprozentige bewusstseinserweiternde Wahrnehmung da ist, dauert das ja noch, ne?
Also ich glaube, die hundertprozentige bewusstseinserweiternde Wahrnehmung, das zitiere ich jetzt mal gerne. Ich weiß nicht, ob wir die jemals erreichen werden. Jetzt mal ganz, ich bin keine Pessimistin, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, das ist einfach realistisch, werden wir nicht erreichen. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir müssen halt einfach auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also einerseits haben wir natürlich die Studierenden und wir bereiten sozusagen die nächste Generation vor, die ja auch glücklicherweise in ihrem Studium an den meisten Standorten ja schon so ein bisschen Kontakt mit der Klinik auch haben und vielleicht da auch so ein paar Fragen stellen. Und dann haben wir natürlich parallel die Fort- und Weiterbildung der praktizierenden bzw. niedergelassenen KollegInnen. Da tut sich allerdings auch einiges. Also in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten 18 Monaten habe ich mehr Anfragen von Ärztekammern bekommen als in den 10 Jahren davor. Also dementsprechend ist das Thema, denke ich, schon auch präsenter und es kommen auch mehr Anfragen. Also daher, ich möchte auch ehrlich gesagt den Kolleginnen und Kollegen wirklich nicht unterstellen, dass sie das nicht machen wollen. Es gibt wahnsinnig viele neue Entwicklungen in der Medizin, viele konkurrierende Themen, viele neue Leitlinien, die erscheinen und so weiter. Es ist auch nicht einfach. Und welche Prioritäten man setzt, das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen so ein individueller Aspekt. Aber was ich nur sagen kann, es kommt mehr Aufmerksamkeit und mehr Interesse an dem Thema. Also ich denke, da tut sich langsam auch ein bisschen was. Dass es einige gibt, die wir nicht erreichen werden, ja, das ist bei eigentlich jedem Thema so. Also ich glaube, damit muss man einfach leben.
Wo es hier allerdings schon Unterschiede gibt, beziehungsweise eine ja, stärkere, hundertprozentige Wahrnehmung, beziehungsweise Sensibilität, ist ja, was das Thema Vorsorgeuntersuchungen angeht. Ja, da wird ja schon unterschieden. Also es gibt ja welche Vorsorgeuntersuchungen für Mann und für Frau, ne? Die werden in Zukunft vielleicht auch noch mal wichtiger, dass man da geschlechterspezifisch nach Krankheiten sucht, oder?
Ja, sicherlich. Ich denke, da kann sich auch noch vieles tun. Wir haben natürlich, sagen wir mal so, die Daten bis jetzt sind vielleicht auch ein bisschen stereotypisch, lassen sehen, dass Männer insgesamt viel weniger an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, obwohl man sie durchaus aktivieren kann. Es ist also ein bisschen auch die Frage, wann das stattfindet. Wenn es jetzt zum Beispiel im Beruf stattfindet, im Betrieb, ist es viel einfacher, die Männer zu erreichen. Wenn es irgendwelche Untersuchungen sind, die man über den Hausarzt oder die Hausärztin organisieren muss, ist es schwieriger. Da erreicht man definitiv Frauen leichter. Also das sind so ein bisschen die Daten, die wir haben. Ich glaube, da ist im Sinne einer gut zugeschnittenen Prävention, die unterschiedliche Lebensumstände, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Bedarfe abdeckt. Ich denke, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu tun.
Aber es gibt sie ja immerhin, die geschlechterspezifische ja, Früherkennung, die Vorsorgeuntersuchungen bei Frau beispielsweise, die Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung oder bei Mann eben mit dem genauen Blick auf die Prostata. Und die Heimatkrankenkasse übernimmt auch die Kosten für bestimmte gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen. Die sind da auch nicht nur nach Geschlecht, sondern auch nach Altersgruppen ja, sortiert, klassifiziert. Link dazu packe ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge, wie ihr das kennt. Ja, kommen wir zur Behandlung von Krankheiten. Wie sieht es damit aus? Also da gibt es ja auch unterschiedliche ja, Behandlungsansätze. Warum gibt es da Unterschiede? Weil der Körper vom Mann anders aufgebaut ist als der Körper von der Frau?
Also genau, jetzt sagen wir mal so, wir haben, was Leitlinien angeht und die Anpassung von Medikamenten, noch relativ wenig spezifische Angaben, zum Teil auch, weil die Studien, die das belegen müssen, also in Leitlinien kommen ja nur die besten, in Anführungszeichen, die robustesten Studien, nicht wirklich, da gibt es nicht wirklich wahnsinnig viele, die spezifisch auf Geschlechterunterschiede ausgerichtet sind. Das mal beiseite gelegt, ist es so, dass wir wissen, dass es häufig Unterschiede bei Nebenwirkungen gibt, und das sind manchmal auch so die Kriterien, um Therapien anzupassen. Jetzt zum Beispiel, wenn es um ACE-Hämmer geht, das ist eine typische Präparate, die man für Bluthochdruck verabreicht, wissen wir, dass Frauen viel häufiger einen trockenen Husten entwickeln. Das ist eine ganz typische Nebenwirkung, die bei Frauen sehr häufig ist. Und dann kann ich natürlich gucken, wenn eine Patientin zu mir kommt, der aufgrund von einem neu entdeckten Bluthochdruck vor einigen Wochen oder Monaten ACE-Hämmer verschrieben worden ist, die jetzt plötzlich ständig husten muss und aber keinen Infekt hat, dann kann ich davon ausgehen, dass wir hier eine andere Lösung finden müssen. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung von, wir orientieren uns an Nebenwirkungen. Wir orientieren uns zum Teil an Körpergewicht und Körperoberfläche. Das ist für manche Arzneimittel ist es zu tun. Zum Beispiel bei Chemotherapika ist es so, dass nach Körperoberfläche dosiert wird, was immer noch suboptimal ist, aber immerhin schon eine bessere Anpassung. Und dann gibt es sehr, sehr wenige Arzneimittel. Da gibt es einen Fall mit Zolpidem, das ist zum Beispiel ein Schlafmittel, was in den Vereinigten Staaten und Kanada anders dosiert verabreicht wird. Also das heißt, die Anfangsdiagnose, Entschuldigung, die Anfangsdosis bei Frauen ist die Hälfte als die Anfangsdosis bei Männern. Das ist wird diskutiert. Aber ja, wie gesagt, ist eigentlich nur fürs Zolpidem bis jetzt tatsächlich als unterschiedliche Indikation vorhanden. In Europa übrigens nicht.
Aber warum ist das so? Also was ist im Körper denn anders? Warum ist das unterschiedlich mit den Nebenwirkungen?
Na, wir haben eigentlich in dem gesamten Verdauungsprozess Unterschiede. Das heißt, das beginnt schon mit einem Magen, der sich bei Frauen etwas weniger intensiv, etwas weniger stark und langsamer bewegt. Mit der Magensäure, die im Durchschnitt bei Frauen etwas weniger hoch ist, also der Pegel der Magensäure als bei Männern. Der gesamte Darm ist ja eigentlich ein Muskelkanal, der auf Hormoneinflüsse reagiert. Das heißt, Progesteron ist ein Myorelaxanz, also eine muskelentspannende Substanz. Wenn Progesteron hoch im Körper ist, das ist zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte so, Dann ist die Darmmotilität etwas geringer, der Darm bewegt sich ein bisschen langsamer und all das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Arzneimittel aufgenommen werden. Wenn die langsamer im Magen verdaut werden, dann kann natürlich mehr Arzneimittel aufgenommen werden. Darüber hinaus haben wir in der Leberverstoffwechselung Unterschiede. Da gibt es diese Substanz, das sind Enzyme, die letztendlich die Arzneimittel aufbrechen, damit sie im Körper aufgenommen werden können. Die sind etwas unterschiedlich ausgeprägt bei Frauen und Männern und haben da auch unterschiedliche Wirksamkeit, zum Beispiel wenn man Hormone einnimmt, weil Hormone werden dann verstoffwechselt von denselben Enzymen, die für manche Arzneimittel zuständig sind. Und dann zum Beispiel in der Niere ist es auch so, die Niere ist bei weiblichen Patientinnen im Durchschnitt etwas kleiner. Die Anzahl der Nephrone, also dieser Körperchen, die das Blut in der Niere säubern, ist etwas geringer, was auch dazu führt, dass die Nierenverstoffwechselung etwas unterschiedlich ist. Also wir haben eigentlich auf fast allen Ebenen biologische Unterschiede, die einen Einfluss haben können.
Also bräuchten wir eigentlich eine Kopfschmerztablette für Männer und eine Kopfschmerztablette für Frauen?
Jein. Also manchmal ist es vielleicht, manchmal nicht, weil es kann gut sein, dass sich nicht pauschal, ich meine, das ist ja immer so eine Frage der Individualisierung. Es ist nicht pauschal bei allen Männern und allen Frauen gleich. Das heißt, zum Beispiel die Beweglichkeit des Darms, wie ich gerade schon gesagt habe, die ist von Hormonen abhängig. Das heißt, allein in der ersten und in der zweiten Zyklushälfte ist die Beweglichkeit anders. Je nachdem, was ich trinke, welche Hormone ich einnehme, wird meine Leberverstoffwechselung zum Beispiel anders sein. Also das gilt dementsprechend nicht pauschal für alle, obwohl wir natürlich insgesamt bei Therapien oft in große Gruppen einteilen. Es kann gut sein, dass wir in der Zukunft allerdings solche Möglichkeiten haben könnten, weil es gibt zum Beispiel in der Schmerztherapie durchaus Hinweise darauf, vor allem aus Tierexperimenten, aber langsam auch bei manchen menschlichen Probanden in kleineren Studien, dass vermutlich unterschiedliche Zellen im Gehirn für die Schmerzverarbeitung zuständig sind. Also bei den Mäusen ist es ganz klar, dass unterschiedliche Immunzellen für Schmerzwahrnehmung zuständig sein können. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass ich potenziell unterschiedliche Arzneimittel zur Schmerzhemmung entwickeln könnte.
Aber vermutlich wäre im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal der Beipackzettel etwas länger, weil wir unterschiedliche Nebenwirkungen geschlechterspezifisch notieren werden, oder?
Absolut. Und das Erste wäre auch erstmal wirklich ganz systematisch bei allen Arzneimitteln diese Daten zugänglich zu machen. Weil es kann sehr gut sein, dass die Zulassungsbehörden diese Daten auch haben, weil die sagen uns, naja, wenn man etwas einreicht, ein Dossier bei der Zulassungsbehörde für neue Arzneimittel, müssen Daten zumindest zu beiden Geschlechtern vorhanden sein. Die Realität ist aber, dass ich diese Daten ganz häufig nicht in wissenschaftlichen Publikationen finden kann, weil sie halt nur bei der Zulassungsbehörde vielleicht sind. Dann kann ich da auch nichts dazu sagen, weil die Leitlinien, die wir in der Medizin entwickeln, basieren auf wissenschaftliche Publikationen und nicht auf irgendwelche Dossiers, die bei der EMA rumliegen. Dementsprechend ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, diese Daten überhaupt zugänglich zu machen. Und vielleicht könnte man dadurch schon sehr viel erreichen, weil, wie gesagt, die Daten sind zum Teil da. Man muss sie halt nur auswerten und zugänglich machen.
Muss ich jetzt Sorgen haben, wenn ich all das jetzt gehört habe von Ihnen? Also, ne, geschlechterspezifisch wird eigentlich nicht alles sozusagen weitergegeben. Medikamente könnte man auch noch ein bisschen besser anpassen. Muss ich jetzt Sorgen haben, wenn ich jetzt eine Kopfschmerztablette oder ein anderes Medikament nehme oder zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehe, dass die mich nicht richtig behandeln?
Also Sie sind wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Also Männer der typische Proband für die
Ja.
meisten Studien wären. Das heißt, wenn es im Durchschnitt da gut funktioniert hat, wird es für Sie wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Das mal nur mal zur
Ja.
Seite legen. Naja, was soll ich sagen? Es gibt Fälle, in denen es sicherlich zu suboptimaler Behandlung führt, weil einfach die Informationen entweder nicht bekannt sind oder nicht vorhanden sind. Ist es immer so, ich würde das jetzt echt nicht unterstellen wollen, aber wonach wir streben und naja, sagen wir mal so, nicht alle Behandlungen sind optimal. Deswegen gibt es ja auch Nebenwirkungen. Wir wissen bereits jetzt, dass wir an vielen Behandlungen doch noch schrauben müssen und diese auch verbessern können. Und Geschlecht dabei eine Rolle spielt, aber eben auch im Zusammenspiel, zum Beispiel mit Alter, mit anderen Arzneimitteln, die man nimmt und so weiter. Also sagen wir so, in der Optimierung von Therapien gibt es viel zu tun. Und ja, wie gesagt, werden Sie schlecht behandelt oder nicht? Ich hoffe jetzt erstmal nicht. Das Problem ist halt häufig auch, dass sich sowohl die Behandelnden als auch die Behandelten manchmal gar nicht dessen bewusst sind. Ich würde niemanden meiner Kolleginnen und Kollegen unterstellen, dass sie bewusst jemanden nicht die bestmögliche Therapie verschreiben. Ich denke, jeder Arzt und jede Ärztin versucht, die PatientInnen so gut wie möglich zu behandeln. Ich denke, das ist in unserem Berufsethos drin und ich glaube wirklich, dass sich das auch alle KollegInnen zu Herzen nehmen und versuchen, so umzusetzen. Aber manchmal sind entweder die Informationen nicht da, deswegen eben mein Pochen auf Daten, und andererseits sind aber manche Informationen, die auch da sind, vielleicht nicht bekannt. Also dementsprechend auch die Fortbildungsgründe. Aber es gibt da noch einiges zu machen. Aber wie gesagt, es ist nicht böser Wille. Es ist zum Teil, ja, wie gesagt, mangelnde Information, die entweder nicht vorhanden ist oder nicht bekannt ist.
Wir können noch sehr, sehr viel weiter wahrscheinlich sprechen, noch mehr Beispiele aus der Praxis uns raussuchen. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man sensibler und offener für Gendermedizin wird. Und im Koalitionsvertrag der Bundesregierung hat sie Gendermedizin reingeschafft. Dürfte sie ja auch erstmal als Schritt freuen, schätze ich mal.
Ja, freut uns. Die Frage ist jetzt erstmal, was passiert damit? Ich meine, es ist ja schön, dass es drin steht. Das ist immer sehr erfreulich, wenn, aber Papier ist halt auch geduldig. Und dementsprechend müssen wir jetzt natürlich gucken, was passiert dann da? Es sind natürlich in der Zwischenzeit, seit dem Koalitionsvertrag, sind noch ein paar andere Sachen passiert. Also dementsprechend haben sich die Prioritäten der Politik sicher auch noch ein bisschen verschoben. Da können wir alle nichts dafür. Aber ja, die Frage ist halt, was passiert dann konkret? Wir sind hier, die können gerne mit uns ins Gespräch kommen. Und dann kann ich Ihnen gerne so ein paar Empfehlungen und Wünsche mit auf den Weg geben.
Danke, dass wir ins Gespräch gekommen sind, Frau Professor Dr. Sabine Oertel-Prigione. Ich danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.